Ja, euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Der heutige Gottesdienst hat zum Thema eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, dem 25. Kapitel. Und da geht es um Talente. Also habe ich gedacht, Talente im Internet lässt sich da unter diesem Stichwort sicherlich ganz einfach was finden. Und habe dann Massen von Videos auf YouTube geguckt von Leuten, die irgendwas können, was man nicht braucht. Was aber einen erstaunen kann. Hab ein paar neue Sachen kennengelernt. Ich habe irgendwelche YouTube-Stars kennengelernt, die Massen von Zuschauern haben, wo ich mich echt frage, okay, die sind ja noch blöder als Otto und trotzdem finden die alle lustig und witzig. Naja, okay. Und dann bin ich da nicht weitergekommen. Aber ich hätte ja gern mit was Witzigem angefangen, am Anfang von so einem Gottesdienst. Da habe ich überlegt, okay, Talente, eigentlich ist das ja Geld. Also habe ich mir überlegt, muss ich irgendjemanden finden, wo es auch das Thema Geld hat, weil von Geld habe ich nicht viel Ahnung. Ich bin Pfarrer, nicht Geschäftsmann oder Kaufmann oder so. Und dann habe ich überlegt, wer in der Gemeinde ist für irgendwelche Läden oder so zuständig. Und dann ist mir der Volker Höhlein eingefallen und den möchte ich jetzt mal interviewen. Volker, komm mal bitte nach vorn. Okay, wer von euch ist Volker? Okay, ja, Volker. Es gibt vielleicht ganz viele Leute, die dich kennen. Klar, du bist bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Vielleicht gibt es auch Leute, die dich nicht kennen. Von daher erstmal die Frage, was bist du eigentlich von Beruf? Was hast du gelernt als Beruf?
Ich habe mal Speditionskaufmann gelernt und dann Sozialarbeiter.
Okay, das ist natürlich schon so eine gewisse Spalte, oder? Speditionskaufmann. Wie bist du darauf gekommen, soziale Arbeit dann zu machen?
Ich habe in der Ausbildung dann mich mehr um die Auszubildenden kümmert als Speditionskaufmann und dann gedacht, okay, vielleicht will ich mehr was mit Menschen machen und dann habe ich Sozialarbeit studiert.
Okay, und jetzt hast du es ja eigentlich geschafft, sozusagen das Kaufmännische ein bisschen wieder in den Vordergrund zu rücken, weil du bist ja für eine Menge von Läden in Freiburg verantwortlich. Also da ist das Seinlädle. Wer kennt das Seinlädle? Okay. Also Heimspiel, das Seinlädle bist du verantwortlich. Dann das Kaffeesatz. Wer war schon mal im Kaffeesatz? Okay, das sind auch schon eine ganze Menge. Dann hast du einen Bärentreff im Bahnhof. War da schon mal jemand am Bärentreff im Bahnhof? Okay, ja, da wird schon weniger, aber das ist auch ein ganz kleiner Laden. Dann den Bärentreff in der Nähe von Galeria Kaufhof.
Den gibt's nicht mehr.
Den gibt's nicht mehr?
Also mittlerweile denken die Leute, ich hätte 4 Bärentreffs, aber ich bin nur immer umgezogen.
Okay. Das heißt, du hast nur einen anderen noch, und zwar gegenüber vom Schwarzwaldcenter.
Ja.
Der hast du gestern aufgemacht.
Seit gestern, genau.
Okay. Jetzt ist es ja so, stell ich mir so vor, du kannst ja nicht in allen Läden gleichzeitig sein. Das heißt, du hast Mitarbeitende, die für dich in den Läden stehen und die Arbeit machen.
Ja, genau. Ist perfekt.
Ja, ich meine, wenn es gut kommt. Ja. Irgendwie, ne? Und, ich meine, wenn du weggehst und die Leute sind dann alleine im Laden, was erwartest du von den Leuten im Laden? Was sollen die da so machen? Was sind die Aufgaben, für die sie sorgen müssen?
Gut, ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein, deswegen gibt's überall eine Ladenleitung. Und im Prinzip hat die volle Verantwortung drin. Also Silvia Verschie im Seinlädele und Verena im Café, Frauke im Bärentreff. Und da erwarte ich natürlich, dass das läuft, dass es sauber ist, dass die Kunden gut bedient werden, dass die Fragen beantwortet werden.
Genau. Wie misst du das, ob was läuft? Ich meine, was muss da laufen?
Wenn es nicht gelaufen ist, dann kamen schon öfters Leute zu mir, also Herr Höhlein, ich muss ihm da mal was sagen. Also ich habe da Sachen gebracht und dann wurde ich so und so angegangen oder so. Das war das Negative, aber das ist eher selten. Meistens ist so, ach, das ist so freundlich, ist so nett da drin und... Und natürlich dann auch, was wurde letztendlich verkauft, ja, klar. Also ich meine, ein Kunde, der im Laden rumläuft, das ist jetzt mal im Bärentreff, und nach 5 Minuten wieder rausgeht und nichts gefunden hat, aber keiner hat ihn angesprochen, dann läuft was falsch. Also es muss auch jemand ihn ansprechen und fragen.
Okay, du erwartest also von den Leuten im Laden, dass sie auch auf die Besucher zugehen und denen auch was anbieten und sagen, hier... Willst du das kaufen? Ich meine, ihr müsst letztendlich, euer Ziel ist ja nicht nur die Miete reinzukriegen, sondern ihr wollt ja Geld einnehmen, das dann wohin geht?
Genau, also ein Lädel Kaffee ganz direkt und der Bärentreff praktisch spendet seinen Gewinn dann für die Ukraine-Hilfe.
Okay. Wie wäre das, wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, ach, der Volker Höhlein, der ist voll stressig und so, der will da so perfekte Verkaufssache. Das ist mir alles viel zu viel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mache. Also wenn ein Kunde kommt, dann gehe ich immer schnell hinten in das Hinterzimmerchen, mache die Tür zu, dann denkt der Kunde, es ist keiner da und dann geht er wieder und dann mache ich nichts falsch. Wie würdest du mit so einem umgehen, wenn du mitkriegen würdest, jemand würde so agieren?
Total am Ziel vorbei. Also kommt darauf an, wenn das mal 3 Minuten vorkommt, dann sagen wir, okay, war vielleicht gerade was Schlimmes gehört. Aber wenn das jetzt den ganzen Tag wäre, dann würde ich erstmal ein Gespräch führen und sagen, so geht's nicht, was ist los? Also erstmal nachhören. Aber wenn es ein Dauerzustand bleibt, dann sagen, du bist hier fehlbesetzt. Also entweder woanders hinsetzen oder im schlimmsten Fall entlassen müssen, ja. Was natürlich nicht wünschenswert, ja.
Okay. Und das, obwohl du ein quasi Sozialunternehmen bist.
Sozusagen, ja. Es ist bisher noch nie vorgekommen
von daher. Ja. Okay. Eine ganz ähnliche Situation schildert Jesus, nicht mit einem Bärentreff und auch nicht mit Gummibärchen, sondern mit einem Mann, der Leuten Verantwortung für eine größere Geldsumme gibt. Davon wird der Gottesdienst die Predigt handeln. Jetzt ist es so, du hast schon erwähnt, das Geld, was ihr erwirtschaftet, soll letzten Endes der Ukraine-Hilfe zur Unterstützung zukommen. Wir alle wissen, dass die Ukraine eine sehr unruhige Gegend ist und dass es momentan da nicht sehr gut zu leben ist und auch die Perspektiven gar nicht gut sind. Gibt es irgendwie aus eurer Ukraine-Hilfearbeit ein Gebetsanliegen, wo du sagst, das liegt euch jetzt gerade auf dem Herzen? Abgesehen mal davon, dass es gut wäre, wenn die Menschen alle in Frieden leben könnten und da was vorwärts gehen würde.
Also 2 Sachen, man kriegt ja Griechenland mit, dass es pleite ist sozusagen, aber die Ukraine ist eigentlich noch pleiter als Griechenland, nur dass es halt nicht so in der Presse ist. Und jetzt steht letztendlich an, dass der IWF da Geld reinschießt, was aber eine Vorgabe ist, dass der Gaspreis der Realität angesetzt wird. Was bedeutet, dass der 4-mal teurer als im April wurde schon hochgesetzt. Okay. Und wenn jetzt sozusagen die Kaltperiode kommt und diese Vorgabe bleibt, dann werden viele Leute einfach schlichtweg ihre Gasrechnung nicht bezahlen können. Ja?
Und die haben in der Ukraine richtige Winter.
Und die haben richtige Winter und dann weiß ich, also ich weiß nicht, wie die Leute das hinkriegen sollen. Also da, es ist wie ein gordischer Knoten, der irgendwo platzen muss, um da nicht eine Gesamtnot im Land auszulösen. Und das Zweite, ganz konkret im Moment, wir machen den Europäischen Freiwilligendienst und da sollen jetzt 3 junge Leute kommen. Eine geht nach Berlin, 2 nach Freiburg. Und jetzt haben wir alle Genehmigungen durch und jetzt hängt es am Visa. Also auch die deutschen Behörden machen da im Moment blöd rum. Genau. Also das wäre.
Okay. Dann bedanke ich mich erstmal. Dann lasst uns zu Anfang dieses Gottesdienstes beten. Ewiger Gott, wir wissen es gar nicht zu schätzen, wie sehr wir in Frieden, in Wohlstand und in berechenbaren Verhältnissen leben. Und wir möchten dir an dieser Stelle dafür danken. Und wir möchten dich bitten für die Situation in der Ukraine, für die vielen Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht, die schon für den morgigen Tag keine konkreten Pläne mehr haben, dass du dieses Land segnest und insbesondere die Menschen, die Verantwortung haben. Und wir möchten dich für diese eigentlich tolle Idee des Europäischen Freiwilligendienstes bitten, dass das zustande kommt, mit diesen Leuten aus der Ukraine, die bei uns Freiwilligendienst leisten wollen. Möchten ich bitten, dass die Visa jetzt kommen und dass diese ganze Sache weitergehen soll. Jesus Christus, von dir heißt es, dass du ein Herr bist, der uns Verantwortung gibst. Und wir möchten dich bitten, dass du uns erkennen lässt, wo jeder Einzelne von uns Verantwortung hat und dass wir lernen, mit dieser Verantwortung umzugehen. Heiliger Geist, wir möchten dich bitten um deine Kraft und deinen Durchblick, um deine Ermutigung, deine Ermahnung. Hilf du uns, wo wir stecken bleiben in unserem Glauben, in unserem Leben. Dreieiniger Gott, wir möchten dich bitten für diesen Gottesdienst, dass du ihn segnest, dass wir etwas lernen und erkennen können über uns und über dich. Amen. Ja, wir haben keinen Kindergottesdienst, aber es gibt eine Kinderbetreuung. Das heißt, unten gibt es einige Spielsachen und die Fee ist dafür zuständig. Aber bevor wir das machen, werden wir noch ein Kinderlied singen und wir haben singbare Strophen herausgesucht. Machst du mal das Lied an, bitte? Ja. Wir haben uns überlegt, wir lassen das einfach auf Deutsch, auf Englisch und so ein bisschen internationaler soll es sein. Also machen wir es auch noch auf Swahili. Und wenn wir dieses Lied für die mit den Kindern zusammen gesungen haben, dann dürfen die Kinder runter in die Kinderbetreuung. Jetzt bei Kindern, die ein bisschen kleiner sind oder sich ein bisschen unsicher sind, wäre es gut, wenn da ein Elternteil mitgeht oder so. Man weiß ja nicht so genau, wie so Kinder reagieren. Genau. Okay. Und jetzt preiset den Herrn. Ja, ich lese aus dem 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. In dem Kontext geht es darum, dass Jesus in Jerusalem ist, dass er im Tempel predigt. Er hat darauf hingewiesen, dass der Tempel nicht ewig bestehen wird. Er hat darauf hingewiesen, dass es ein Gericht Gottes kommen wird. Er hat schon das eine oder andere Gleichnis erzählt, wo es ein bisschen darum geht, wie das Gericht Gottes sein wird oder dass es eine Verantwortung von Menschen gegenüber Gott gibt. Und jetzt kommt ein weiteres Gleichnis, wo Jesus ein bisschen über diese Verantwortung der Menschen redet. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 Talente und dem dritten 1 Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dabei gewann er noch einmal 5 Talente hinzu. Genauso machte es der mit den 2 Talenten. Er gewann noch einmal 2 Talente dazu. Aber der Diener, der das eine Talent bekommen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der 3 Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben und sieh doch, ich habe noch einmal 5 Talente dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm rein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal 2 dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der 1 Talent bekommen hatte. Er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Ich ging mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich sie ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er wird mehr als genug bekommen. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnützigen Diener hinaus in die Finsternis draußen. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Okay, 3 Hauptpunkte habe ich, die sich so ein bisschen aufgliedern, deswegen machen wir das heute mal mit dem Zählen nicht, weil sonst verwirrt euch das ganz. Aber mein erster Gedanke ist, wenn es um Talente geht, wie ist da eigentlich der Wechselkurs? Ich meine, wenn da jemand 5 Talente kriegt, das kann ja viel bedeuten. Das kann bedeuten, kannst auch zum Kaugummiautomaten gehen und dir ein Kügelchen ziehen oder reicht das für mehr? Nun, es gibt unterschiedliche Talente und die Wechselkurse in der damaligen Zeit haben sehr stark variiert und es gab auch kein einheitliches Normverfahren. Es gab zum Beispiel das altbabylonische Talent. Das beruhte letzten Endes darauf, wie viel kann ein erwachsener Mann tragen. Also nicht Gewicht stemmen für 10 Sekunden hochheben, sondern ein ganz normaler Lastenträger, wie viel kann man dem, wenn er einigermaßen gesund und fit ist, wie viel kann man dem zumuten, dass er so den ganzen Tag schleppen kann. Und das war je nach Zeitalter, lag das, dieses Talent ungefähr zwischen 30 und 40 Kilo. Da gab es dann noch das kleine Talent, das lag bei 26 Kilo und das königliche Talent, das lag bei fast 60 Kilo. Bei Jesus war es vermutlich nicht mehr das altbabylonische Talent, sondern das griechische Talent, was halt im östlichen Teil des Mittelmeergebietes am weitesten verbreitet war. Und dieses Talent lag je nachdem zwischen 30 und 35 Kilogramm Silber. Das war der Wert eines Talentes. Nun, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie waren damals die Silberpreise? Aber das ist ähnlich wie heute an der Börse, wo der Silberpreis mal rauf und runter geht. Und dann kommt es auch darauf an, welches Silber, ist es sauberes Silber, ist es Silber von irgendwoher oder so. Von daher gibt es sozusagen nur Umrechnungen, die so ein bisschen Schätzungen sind. Und was man da so aus der Geschichte entnehmen kann, war es ungefähr zur Zeit Jesu so, dass man für ein Talent 20 Sklaven kaufen konnte. Oder ein durchschnittliches Segelschiff. Daran kann man sich schon vorstellen, dass ein Talent doch Geld gewesen sein muss, ordentlich. Und dann gibt es noch den Bericht von Marcus Licinius Crassus, der zur Zeit von Julius Caesar lebte, also 100 Jahre ungefähr, Differenz zum Neuen Testament. Und von dem Marcus Licinius Crassus heißt es, dass er angeblich der reichste Römer gewesen sein soll unter Julius Caesar. Und er soll 7100 Talente besessen haben. Das bedeutet, 5 Talente sind in der damaligen Zeit schon eine ordentliche Stange Geld. Das hat man nicht einfach mal so und wahrscheinlich gab es in Jerusalem auch gar nicht so viele Leute, die sagen konnten, ich habe 5 Talente. Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass dieser Herr irgendwie 5 Talente irgendwo herkriegt, sondern der hat das Cash. Also da ist der Wert seines Hauses, seines Anwesens, seiner Sklaven, seiner Segelboote und der ganze Schamott ja noch gar nicht mit drin, sondern der hat 5 Talente Cash, die er dem Sklaven bar auf die Kralle geben kann und sagen kann, hier, 5 Talente für dich frei verfügbar, Risikokapital. Ja, was für ein Herr ist das überhaupt, der so viel Geld besitzt? Und für die weitere Beurteilung dieses Gleichnisses ist es ganz wichtig zu sehen, um was für eine Art von Herrn handelt es sich. Und das ist mein zweiter Hauptgedanke, nämlich menschlich gesehen, was für eine Person ist das? Und mein erster Untergedanke ist die Kritikfähigkeit. Ich meine, nicht jeder Chef hört gerne Kritik. Es gibt auch eine ganze Reihe von Chefs, die wollen das nicht hören. Die müssen noch nicht mal groß, reich und mächtig sein. Die können auch Chef von einer kleinen Klitsche sein. Aber trotzdem reagieren sie cholerisch, wenn ein Mitarbeitende mal sie auf irgendetwas hinweist. Aber es gibt natürlich heutzutage gewisse Grenzen arbeitsrechtlich. Man darf heute Angestellte nicht mehr auspeitschen. Ja, vielleicht denken jetzt manche Arbeitgeber, schade. Aber wie war das damals in der Antike? Wir haben als Übersetzung Herr und Diener. Aber eigentlich ist Diener, was meint Diener? Das ist ein Sklave. Also dieser Mann ist ein Sklave dieses Herrn. Er gehört ihm. Der Herr hat ihn eingekauft. Aber der Herr setzt diesen Sklaven sinnvoll ein, weil so ein Sklave Geld gekostet hat. Der Herr sieht, dass dieser Sklave kaufmännische Kompetenzen hat. Deswegen vertraut er ihm ja auch diese 5 Talente an. Aber es ist ein Verhältnis zwischen einem Sklavenbesitzer und einem Sklaven, der besessen wird. Und jetzt ganz realistisch, kann man in der Antike so einem Sklavenbesitzer einfach so widersprechen, indem man sagt, du hast mir einen Arbeitsauftrag gegeben, aber ich hatte da echt keinen Bock zu, weil du irgendwie ein ziemlich cholerischer Typ bist und deswegen habe ich einfach diesen Arbeitsauftrag ignoriert. Hier hast du deinen Arbeitsauftrag zurück. Wie Volker schon sagte, auch in Sozialunternehmen könnte man sich sowas nicht leisten. Ich vermute, in fast allen Betrieben wäre das nicht okay, wenn ein Arbeitnehmer sagt, weil du Arbeitgeber unangenehm bist menschlich, habe ich mir überlegt, ich tue einfach nicht, was du mir aufgetragen hast. Auch das ist nicht möglich, aber wie ist das in der Antike? Konnte da ein Sklave seinem Sklavenherrn sowas sagen? Ich glaube eher nicht. Es gibt also einen krassen Widerspruch zwischen einerseits, dass dieser Sklave sagt, ich habe total Angst vor diesem Herrn, weil der so streng ist. Aber wenn dieser Herr wirklich so streng und hart ist, kann man dem dann sagen, ey, weil du so hart und streng bist und ich dich nicht mag, habe ich deine Arbeit nicht getan? Das passt doch nicht zusammen, oder? Also wenn ich wirklich weiß, dass mein Chef super streng ist, dann kann ich dann doch nicht gleichzeitig sagen, ey, ich hatte keinen Bock zu tun, was du mir aufgetragen hast. Ich meine, damals war Auspeitschen erlaubt. Die zweite Frage, okay, anscheinend muss dieses, also das ist nicht stimmig, was dieser Mann sagt. Irgendwie die zweite Sache ist die, stand dieser Sklave unter einem immensen Leistungsdruck, wo man sagen muss, boah, klar, ey, da kollabiert ja im Grunde um jeder andere auch. Der hat sich quasi notmäßig noch vor einem Burnout gerettet. Aber nein, der Anspruch des Herrn ist ja nicht wirklich riesig. Er sagt, Mensch, wenn du das Geld auf die Bank getan hättest und ich Zinsen gekriegt hätte, das wäre doch schon mal was gewesen. Also diese Minimalmenge an Initiative, das hätte mir schon gereicht. Ich meine, das wäre nicht gerade dolle, aber das wäre doch machbar gewesen. Warum hast du nicht wenigstens das gemacht? Es geht diesem Herrn also eigentlich gar nicht um eine außergewöhnliche Kapitalvermehrung. Sondern so wie der Herr hier beschrieben wird, geht es ihm doch eigentlich darum, dass sein Wille anerkannt wird und dass seine Sklaven, seine Diener seinen Auftrag anerkennen und versuchen, das Beste draus zu machen. Und die Tatsache, dass sie es machen, ist entscheidend. Und wenn dieser mit dem einen Talent, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum der Herr ihm nur ein Talent gegeben hat. Wenn der auf die Bank das Geld gebracht hätte, dann hätte der Herr gesagt, naja, okay, vielleicht hätte ich dir beim nächsten Mal nur ein halbes Talent gegeben, aber es wäre okay gewesen. Wir sehen also, dass der Herr, von dem hier die Rede ist, erstens so ansprechbar ist, dass man sich wagen kann, ihm gegenüber Nein zu sagen. Zweitens, dass er keinen außergewöhnlichen Leistungsdruck verlangt. Und jetzt kommt der dritte Punkt der Beschreibung dieses Herrn, die schreckliche Strafe. Der Text endet ja, dass es heißt, schmeißt ihn raus, dort wird Heulen und Zähneklappern sein. Nun, es gibt sicherlich schreckliche Sklavenhalter in der Antike. Und diese schrecklichen Sklavenhalter haben auch mit ihren Sklaven schlimme Sachen gemacht. Aber was macht eigentlich dieser Sklavenhalter? Er peitscht ihn nicht aus. Er sperrt ihn in keine Einzelzelle. Er macht nicht irgendwelche Dinge, die in irgendwelchen Filmen gezeigt werden, was mit Sklaven gemacht wird. Er schmeißt ihn einfach nur raus. Der Sklave verliert seine Zugehörigkeit. Und das Leben als Sklave in der Antike war sicherlich kein Zuckerschlecken. Ich will das jetzt nicht rosig malen und ich will jetzt auch nicht die Sklaverei irgendwie aufwerten. Aber die Tagelöhner der damaligen Zeit hatten es auch nicht leichter. Denn es gibt einen Riesenunterschied. Einen Sklaven ernährst du, weil du hast ja Geld für ihn bezahlt. Der ist ja ständig in deinem Haushalt. Und wenn du ihn gut pflegst, kann er gut arbeiten. Wenn du ihn nicht gut behandelst, kann er nicht mehr arbeiten. Hast du einen Wertverlust. Einen Tagelöhner. Ich meine, wenn sich so ein Tagelöhner heute bei dir kaputt malucht, dann nimmst du dir morgen einen neuen. Hire and fire. Das geht ganz easy. Nicht immer war es sozusagen das bessere Los, frei zu sein, weil das Überleben und das Arbeitfinden gar nicht so einfach war in der Antike. Der rausgeworfene Sklave wird merken, dass seine Situation anders ist. Während seine Kollegen bei dem Fest des Herrn eingeladen sind, sitzt er draußen und wird sich vielleicht denken, warum habe ich das nicht mit der Bank gemacht? Warum habe ich das nicht mit der Bank gemacht? Der zweite wichtige Part in diesem Gleichnis ist das Talent. Was stellt das Talent dar, wenn es ein Gleichnis ist? Und Jesus, der Herr ist, der mal weggeht und der seinen Dienern einen Auftrag gibt, nämlich das, was er ihnen gegeben hat, zu verwalten. Was ist das jetzt nun, dieses Talent? Auch da ist ein interessanter Widerspruch. Ich habe gerade eben gesagt, dass ein Talent eine ganz schöne Summe Geld ist. Und 5 Talente, da muss man schon sich auf die Suche zu machen, um jemanden zu finden, der 5 Talente bar bei sich irgendwo rumliegen hat. Aber bei dem Lob des Herrn heißt es, du hast mit wenigem verantwortlich gehandelt. Das heißt, für diesen Mann sind diese 5 Talente oder dieses eine Talent gar nicht so viel wert. Wie kommt es dann zu diesem Widerspruch, dass es auf der einen Seite Jesus etwas nimmt, was sehr, sehr kostbar ist, und auf der anderen Seite in dem Gleichnis aber gesagt wird, das ist ja noch gar nichts, das ist ja nur ein bisschen. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass Jesus dieses Talent in Verhältnis setzt, nicht zu der Währung der Leute, was für Geld die haben, sondern zu dem, was der Herr diesen Sklaven noch drüber hinaus anbietet. Diese 5 Talente sind für die Menschen vielleicht viel Geld, aber das, was der Herr ihnen noch weitergibt, ist noch viel, viel kostbarer. Und die Frage ist, wofür steht dieses Talent? Und ähnlich wie es manchmal nicht einfach ist, Geld umzurechnen in irgendwelchen Tabellen, so gibt es auch unterschiedliche Auslegungen dazu. Es gibt Leute, die sagen, das ist der Heilige Geist. Und du musst dafür sorgen, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes arbeitest, handelst und tust und dass du andere Menschen dazu bringst, dass sie auch in der Kraft des Heiligen Geistes sind. Es gibt andere Leute, die sagen, es ist das Evangelium und wenn du zum Glauben gefunden hast, dann musst du mindestens noch einen anderen zum Glauben bringen oder so. Oder vielleicht noch ein paar mehr. Ich persönlich finde, am passendsten ist eigentlich überhaupt die Möglichkeit, zu Gott eine Beziehung zu haben. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern anvertraut, eine Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und was wir in dieser Beziehung umsetzen können, ist tatsächlich unterschiedlich. Es hat nicht nur was mit unserem Streben zu tun, sondern es gibt Menschen, die haben einfach ein größeres Verständnis für Gott und dem, was Gott wichtig ist, als andere Menschen. Das ist manchmal einfach spürbar bei Leuten. Und da brauchen wir keine Schuldgefühle haben. Wir sind einfach unterschiedliche Menschen und Gott hat uns unterschiedlich begabt. Aber das Entscheidende ist, ignorieren wir komplett das, was Gott uns gegeben hat, Oder erkennen wir Gott als unseren Herrn an und sagen, okay, ich bin nicht der Glaubensheld, ich mache die Minimallösung, ich gehe auf die Bank. Aber es geht darum, überhaupt Gott als Herrn anzuerkennen. Als guten und gerechten Herrn und dass es angemessen ist, ihm zu dienen. Einige sind feurige Diener des Glaubens. Und wenn man die Kirchengeschichte anguckt, gibt es ja Menschen, die für ihren Glauben, wer weiß was, getan und geleistet haben. Und wenn ich realistisch bin, weiß ich, dass ich sowas nicht bringen werde. Wenn wir einen Regierungswechsel haben und ich werde ins Gefängnis gesteckt, weil ich Pfarrer bin, glaube ich nicht, dass ich da einfach immer höflich bin und so, so wie es von Bonhoeffer erzählt wird. Keine Ahnung. Ich glaube, der ist meilenweit weg von dem, was ich jemals in meinem Leben schaffen kann oder so. Aber okay. Entscheidend ist, dass wir uns zu Gott stellen und sagen, du bist mein Herr und was du mir gegeben hast, das will ich nicht ignorieren. Ich schließe es nicht weg, verbuddel es, tu so, als wenn es nicht existent ist, sondern ich nehme es an. Und guck, was ich machen kann. Von meiner Kraft her, von meiner Lebenssituation her, von dem, was mir möglich ist. Der letzte Gedanke, diese Feier. Also, man muss ja vorsichtig sein, mit wem man feiert. Das ist ja das Problem bei Weihnachtsfeiern. Wenn alle gemeinsam trinken oder so und die Hemmungen fallen und die Hierarchiestrukturen in einer Firma auf einmal sich aufweichen, dann können Dinge passieren, wo man hinterher sich denkt, oh nein, oh nein, oh nein, was habe ich da bloß gemacht? Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so großes Ding ist oder so, aber in England ist das, glaube ich, ein ziemlich großes Thema, was bei so Weihnachtsfeiern alles passiert und so. Also als Chef muss man da immer vorsichtig sein, dass man da nicht fraternisiert. Also auf einmal Kumpel macht mit den Untergebenen, denen man nächste Woche wieder sagen muss, hey, die Bilanz stimmt nicht, entweder oder. Also man sollte als Chef schon eine gewisse Distanz haben. Hier ist es so, dass zu dieser Feier des Herrn die Sklaven eingeladen sind. Lädt man Sklaven zu einer Feier ein? Ist das so, dass Sklavenbesitzer ihre Sklaven zu einer Fete einleiern, die sie feiern mit ihren Freunden oder so? Ich meine, vielleicht kriegen die Sklaven die Reste von dem tollen Essen irgendwie ab in ihrer Sklavenunterkunft, aber man lädt doch keine Sklaven zu so einem Fest ein, oder? Das ist doch vollkommen daneben. Wir sehen hier eine dritte Sache, die einen Widerspruch in sich hat. Dieser Mann ist ein Sklavenbesitzer, er verlangt von seinen Sklaven Gehorsam, aber er lädt sie zu seinem eigenen Fest ein. Und das ist das, warum das so wenig ist, diese 5 Talente, und warum es so bedeutsam ist, was danach kommt. Dieser Sklavenherr lädt seine Diener ein zu seinem Fest. Diese Menschen gehören jetzt zu ihm, zu seinem Freundeskreis, zu denen, die zu ihm gehören. Und das, sagt Jesus, ist letzten Endes das Sinnbild dessen, worauf wir hingehen. Das, was Jesus uns gibt, die Möglichkeit, ein Freund Gottes zu sein, eine Freundin Gottes zu sein, bei Gott zu sein. Und wer das verpasst, wer das nicht möchte, ja, der wird sich vielleicht hinterher ärgern, wenn er hört, wie die Fete ist. Das ist der Punkt, den Jesus hier deutlich machen will. Und ein Freund Gottes zu sein, gehört nicht eine außergewöhnliche Leistung dazu, sondern einfach nur Gott als den Herrn anzuerkennen und das, was er mir gegeben hat, das in irgendeiner Form sinnvoll anzuwenden und nicht zu verweigern und zu sagen, mit dir will ich nichts zu schaffen haben. Okay, wir singen jetzt ein Lied, das heißt Jesus, höchster Name. Und das hat so eine schöne, wiegende Melodie. Und ich kenne das schon ganz lange. Das ist, glaube ich, schon gemessen an Lobpreisliedern ein echt altes Lied irgendwie. Ne? So 50 Jahre ist ja schon beim Lobpreislied alt. Und man kann das auf unterschiedliche Art und Weise singen. Man kann es singen, weil es halt ein nettes Lied ist und einen netten Sound hat. Aber man kann es auch singen mit diesem Verständnis davon, ich meine das so, Jesus, dass du mein Herr bist und dass du sozusagen der bist, dessen Oberhoheit ich anerkenne. Und ich möchte euch einladen, euch zu überlegen, wie wollt ihr dieses Lied singen? Weil es ein nettes Lied ist oder weil ihr sagt, ja, letzten Endes erkenne ich dich, Jesus, als meinen Herrn an. Jesus, höchster Name.